Ich bin 3 Wochen in Hamburg gewesen und zu einer Krankenhaus-Seelsorgeausbildung und möchte ein wenig Anteil geben, was ich dort so ja tagtäglich eigentlich getan habe. Klopf, klopf ans Krankenzimmer. Darf ich Sie besuchen, Frau L., und mit Ihnen ein Gespräch führen? Ich bin Pastor Wolk.
Gerne. Ich freue mich darüber. Fahren Sie ruhig den Rollator zur Seite und nehmen Sie sich einen Stuhl. Ich bekomme oft Besuch. Mein Mann kümmert sich um mich. Ein Vierteljahr habe ich in St. Georg gelegen. Ich hatte eine große Herzoperation, wissen Sie. Eigentlich war ich schon tot. So gut wie alle Organe versagten nach der Operation.
Oh, dann haben Sie eine große Leidenszeit hinter sich gebracht.
Das können Sie wohl laut sagen. Laufen kann ich auch nicht. Ein paar Schritte mit dem Rollator sind seit kurzem möglich. Mein Mann treibt mich dazu. Er ist überhaupt mein Trainer. Und er sagte, als ich aus dem Koma aufwachte, du schaffst das. Du wirst wieder gesund. Aber nach der Herzoperation mit den 3 Bypässen ging nichts mehr. Und dabei bin ich nur wegen Ohrenschmerzen zum Arzt gegangen. Bevor ich dies tat, waren wir auf Teneriffa. Wissen Sie, wir haben einen wunderbaren Urlaub gemacht. Es war so schön warm. Naja, mein Mann sagte ja schon lange, ich solle mit dem ganzen Süßigkeitenessen aufhören. Er hat in unserer Wohnung alle meine Verstecke gefunden und ausfindig gemacht und alle Süßigkeiten weggetragen.
Mir fällt auf, Sie haben eine gute Beziehung zu Ihrem Ehemann.
Ja, ohne ihn würde es mich gar nicht mehr geben. Er bringt mich nach vorne.
Welchen Beruf haben Sie beide gehabt? Darf ich das fragen?
Ja, mein Mann war bei der S-Bahn, bei der Hochbahn und ich war Busfahrerin.
Ach, dann hatten Sie immer doch etwas so zu berichten, wenn Sie so ähnliche Berufe hatten.
Ja, wir waren mit Leib und Seele im Transportwesen. Vor 4 Jahren habe ich meinen letzten Bus gesteuert. Dann konnte ich mit 60 Jahren endlich in die Rente gehen. Wissen Sie, ohne Geldeinbuße. Das ist jetzt auch gut so.
Und doch ist es auch gar nicht so einfach, die Arbeitsstelle zurückzulassen.
Mein Mann ist zur gleichen Zeit in Rente gegangen. Wissen Sie, er bekommt zwar 18% weniger, aber dafür sind wir jetzt zusammen. Und wir können trotzdem alles noch bezahlen. Mein Mann sagt, ich soll wieder auf die Beine kommen. Endlich, damit wir was unternehmen können. Dafür habe ich mein Glücksschwein und meinen Engel. Das klappt mit den beiden. Die helfen mir. Das Glücksschwein kommt von meinen Verwandten.
Ja, nun, mir geht es so, wenn ich so in Not bin, dann bete ich.
Ach ja. Ja, zur Kirche gehen wir auch hin und wieder, wissen Sie. Auch mein Mann. Wir gehören beide aber nicht dazu. Aber wir haben auch nichts gegen Sie.
Ich glaube schon, dass Gott sich freut, wenn wir zu ihm beten. Er hilft auch. Ich bin mir sicher, Gott wollte, dass Sie noch eine Lebenszeit gemeinsam mit Ihrem Ehemann haben.
Ja, aber wissen Sie, erst mal richtig auf die Beine kommen und dann lebe ich ganz anders, das sage ich Ihnen. Und dann esse ich nicht mehr so viel und überhaupt wird alles dann anders.
Darf ich noch mit Ihnen beten?
Oh, ja, gerne.
Ich möchte zwei einzelne Verse aus Jesaja 58 lesen, Vers 7 und Vers 8. Dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und Arme und Verfolgte in dein Haus führst, und wenn du einen nackt siehst, dass du ihn kleidest und deinem Fleische dich nicht entziehst. Alsdann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, Nein, Frau L. war nicht verhungert. Sie hatte das entgegengesetzte Problem. Sie konnte nicht aufhören zu essen und doch blieb sie hungrig. Sie sehnte sich danach, dass einer sagt, du bist wertvoll in meinen Augen, ich bin stolz auf dich, ich hab dich richtig lieb und wir fangen was zusammen an. Wo sind die Hungrigen unserer Zeit? Wo sind sie und wer sind sie? Sind es vielleicht verfolgte Menschen, Entrechtete, vernachlässigte Menschen, Gemobbte, Resignierte, Beschämte und Enttäuschte, Menschen, die verausgabt sind und erschöpft? Wo sind die Hungrigen unserer Zeit, denen wir das Brot brechen sollen? Brich dem Hungrigen dein Brot. Lasst uns ein Stück bei dieser Teilaussage verweilen. Gedacht war dieses Wort als ein Geleitwort für die aus Babylon nach Juda zurückkommenden Juden im ausgehenden 6. Jahrhundert vor Christus. Manche orientierten sich nach Jerusalem direkt von der Stadt oder von der Stadt, von der, wo noch was übrig war. Sie kamen in Schutt und Asche. Eine Verhaltensanweisung sollte damals die Not, die äußere Not des Hungrigseins lindern helfen. Nämlich, brich dem Hungrigen dein Brot. Dies war als ein Leitwort, als ein Herrenwort für die Zeit, dass Jerusalem neu gebaut wird, jetzt gedacht. Ein Volk kommt zurück in die Trümmerstadt, in die Trümmerhauptstadt und Gott gibt ihnen mit, brich dem anderen dein Brot. Teile deine Nahrung, sorge dich um den anderen, kümmere dich um deinen Nächsten. Durch das Teilen und Mitversorgen sollte die Stadt neu gebaut werden. Das ist so der Textzusammenhang. Ich lasse dem anderen mein Herz gewinnen. Die Bewegung geht vom Ich zum Wir und von der Not zur Herrlichkeit Gottes. Was bedeutet diese Bewegung für dieses Gespräch, was wir vor der Predigt gerade so mitgehört haben, mitgesehen haben? Was bedeutet es auch für diese Frau? Ich übertrage einmal diese großen geschichtlichen Zusammenhänge auf die Frau, die 5 Monate lang im Krankenhaus sich aufhält, die eine schwere Operation gehabt hat, aber die auch vor einem Neuanfang steht. Ich versuche einmal, durch das Teilen der zum Leben gehörenden seelischen Nahrung dieser Frau zu begegnen, dass sie hineingenommen wird, beinahe symbolisch, in mein Haus, in meine Wohnung, dass ich sie mein Herz finden lasse. Ich lande zunächst einmal bei einer solchen Begegnung bei mir selbst. Wer bin ich eigentlich? Und bin ich offen und bereit, einem Menschen zu begegnen, der augenscheinlich auch Hunger hat? Hunger, weil seelische Dinge nicht so ausgiebig da waren. Aber wer bin ich? Und wie geht's mir? Kann ich aktiv zuhören? Eine Sache, die wir auch in dem Krankenhaus in Hamburg-Langenhorn doch immer wieder versucht haben, auch als Seelsorger. Können wir zuhören? Hören wir nicht nur die Worte, die gesagt werden, sondern auch wirklich, wie es dem Menschen geht? Das ist ja oft mehr als Worte, wenn wir einander begegnen. Und dann bricht dem Hungrigen dein Brot. Das heißt auch, zu wissen, wie geht's mir erstmal selber, wer bin ich, was kann ich wahrnehmen vom anderen, darf ich im Leben des anderen auch hineinsprechen? All diese Fragen haben wir durchaus gehabt. Verstehen ist nicht nur ein verstandesmäßiger Prozess, es ist ein Prozess unseres Herzens. Seelsorge ist Gefühlsarbeit, sich hineinfühlen in den anderen Menschen und dann brich dem Hungrigen dein Brot. Was kann das heißen? Gordon MacDonald sagt in dem Buch »Du machst mich stark« auf Seite 220, dass der babylonische König Nebukadnezar einmal auf dem Dach seines Palastes spazieren ging und er schaute auf diese große Stadt Babel und er war begeistert. Das habe ich in meiner Kraft geschafft. Diese Herrlichkeit, diese Ehre, das habe ich geschafft. Und dann dauerte es nicht lange, dass klar wurde, dass Nebukadnezar in seinem Ich, in seinem Ego gefangen war. Und dass Gott ihn aus dieser Königsposition dann herausnimmt. Gordon MacDonald nimmt das also als ein Teil. Wie stehe ich zu mir? Bin ich so von mir selber überzeugt und sehe nur noch meine eigene Herrlichkeit etwa? Und dann redet er von Jimmy Carter, dem Erdnussfarmer, der Präsident wurde und der von Herzen so die Kinderarbeit in der Sonntagsschule in der Baptistengemeinde in Atlanta gemacht hat. Jimmy Carter war von 1978 bis 1982 Präsident der USA und nach seiner Präsidentschaft hat er in Ungarn bei einem humanitären Projekt teilgenommen mit seiner Frau. Und da galt es, dass so 10 Arbeitsteams Häuser errichtet haben für ein Dorf, für eine Anlage. Und er war der Bauleiter. Und als Bauleiter hat er darauf geachtet, dass jedes Team so ungefähr gleich schnell vorankommt mit den einzelnen Häusern und hat entweder Aufgaben dazugegeben oder den anderen jetzt versucht zu erleichtern. Er hat zusammen gegessen mit den Arbeitern, hat sich in eine Schlange angestellt, hatte seine Vorrechte als Präsident nicht genutzt, hat im Dorf geschlafen, wie jeder andere auch, sich gewaschen und er war mittendrin und er konnte den Menschen richtig gut tun. Welch ein Unterschied. Wo stehe ich? Wie gehe ich mit mir selbst um und wie kann ich dann auch das schaffen, dass Begegnung entsteht. Vorsichtig gesagt, Jimmy Carter verzähmte sein Ego, er nahm sich zurück, er konnte anderen gut tun. Brich dem Hungrigen dein Brot, das heißt es für mich, mich zurückzunehmen, zu sehen, ja, das geht nicht um irgendeine Herrlichkeit, um Ehre, sondern dass ich das schaffen kann, mit anderen zusammen ja, zu leben. Mein innerer Mensch, mein Herz öffnet sich für andere Menschen, für Schwache, Kranke, für Menschen, die Bedürfnisse nach echtem Leben haben. Den seelischen Hunger bei mir und anderen entdecken. Ich darf mit meiner Mühsal zu Jesus kommen. Kommet her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist so kein Bibelvers, wo ich an andere Menschen denke, sondern an mich denke. Und wo ich als Christ das einfach schätze. Ich darf auch mit meiner Mühsal wirklich zu Jesus kommen. Und er erfrischt mich. Immer und immer wieder. Aber dieses Erleben ist so stark, dass ich dann aus dieser Fülle, die ich selber haben darf, dass meine Bedürfnisse, dass mein Mangel genommen wird und dass Jesus so tief darauf antwortet, mit Vergebung und Versöhnung, aber auch mit seiner Liebe, die Liebe des Vaters ist, die in mich hineinkommt, dass die Vaterliebe Gottes so richtig überströmt, dann in meinem Leben. Bernhard von Clairvaux, der so als Gründer des Zisterzienserordens gilt, hat gesagt, wir Christen sollten eigentlich so eine Schale sein und nicht zuerst ein Kanal, sondern eine Schale. Ich lese mal vor, was er geschrieben hat. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie erfüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne Schaden weiter. Wir haben heutzutage viele Kanäle in der Kirche, aber sehr wenige Schalen. Diejenigen, durch die uns die himmlischen Ströme zufließen, haben eine so große Liebe, dass sie lieber ausgießen wollen, als dass ihnen eingegossen wird, dass sie lieber sprechen als hören, dass sie bereit sind zu lehren, was sie nicht gelernt haben und sich als Vorsteher und über andere aufspielen, während sie selbst nicht regieren können. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger als Gott zu sein. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie aus zum Fluss, wird sie zur See. Die Schale schämt sich nicht, nicht überströmender zu sein als die Quelle. Du tue das Gleiche. Zuerst anfühlen und dann ausgießen. Die gültige und kluge Liebe ist gewohnt, überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wärst. Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, wenn nicht, schone dich. Christen eine überfließende Schale, und dann klingt das anders, bricht dem Hungrigen dein Brot. Dann ist da nicht so, dass vielleicht Pflichtbewusstsein, der Auftrag oder sonst wie, sondern ich komme aus diesem Erleben heraus. Mensch, das ist Christus für mich geworden und da bin ich angefüllt von ihm. Eine solche Schale kann ja nicht nur Wasser auch halten und dann zum Überfließen bringen, sondern auch Perlen, ganz viele Perlen. Und dann auf einmal, wenn viele Perlen da reinkommen in die Schale, dann fallen die Perlen aus der Schale heraus und auf den Boden und strömen ins Leben hinein. Eine Perle ist so eine Geschichte. Da kommt ein Sandkorn und setzt sich in eine Muschel hinein. Und die Muschel erlebt das als Schmerz. Und um diesen Schmerz herum, da schart sie dann eine Perlmuttschicht, noch eine Schicht und noch eine weitere Perlmuttschicht. Und es entsteht aus Schmerz eine Perle. So ein, für meine Begriffe, tiefes Beispiel. Wenn wir so eine Schale sind, wo ganz viele kostbare Perlen sind, die Gott gegeben hat, aus wie viel Schmerz in unserem Leben entstehen solche Perlen? Und dann dürfen wir diese Perlen auch weitergeben als Kostbarkeit an andere. Unser Brotbrechen kommt freudig an. Es ist kein Muss. Es ist von dem, der die Quelle des Lebens ist. Und in seinem Licht sehen wir das Licht. Indem wir Gottes Nahrung weitergeben, sein Evangelium, sein lebendiges Wort und sein Wirken, da darf der Mensch an Geist, Seele und Leib sich dafür öffnen. Und dann steht auch noch einmal dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang in Jesaja 58. Wenn ich das so weitergebe, wenn ich so überfließend bin, dann wird meine eigene Heilung vorangehen und mein Licht wird hervorbrechen. Das ist stark, das im Wohltun an den anderen, wo ich Gottes Gabe weitergebe, dass ich mich darunter auch verändere, dass aus Not Herrlichkeit wird, aber nicht meine eigene und nicht dieses Nebukadnezar-Syndrom. Boah, wieder super gemacht. Nee, Herrlichkeit Gottes ist, dass wir ihm die Ehre geben und er sich freuen darf über das, was in unserem Leben gewirkt wird. Wir werden rufen und der Herr wird antworten. Wenn du dem Hungrigen dein Brot brichst, darreichst, wenn die verschmachtete menschliche Seele gesättigt wird, dann wird aus Licht Finsternis und aus Dunkel wird der Mittag. Amen.